Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony in deutscher Sprache. Heute soll es wieder um einen indischen Festtag gehen, diesmal um Guru Purnima. Und Susanne Böhnke wird uns auch diesmal wieder durch die spirituelle Bedeutung dieses Tages anhand von Swamis Reden führen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Susanne, heute geht es also um Guru Purnima. Wann wird dieses Fest eigentlich gefeiert?
Guru Purnima wird im Monat Aschad gefeiert. Der Monat Aschad fällt so circa Anfang Mitte Juli bis Anfang Mitte August. Und wie der Name Guru Purnima schon sagt, wird Guru Purnima an einem Vollmondtag gefeiert. Purnima heißt Vollmond und Guru ist der spirituelle Lehrer. Das ist ja bei uns sogar gebräuchlich, das Wort Guru. Dieser Tag gilt als sehr segensreich, sehr heilig und er ist der Verehrung des spirituellen Lehrers gewidmet. Das heißt, dass speziell Mönche, Wandermönche, Menschen, die den spirituellen Weg, also ausschließlich den spirituellen Weg gewählt haben, an diesem Tag ihren spirituellen Lehrer verehren. Aber es geht darüber hinaus auch für alle Menschen, weil in Indien ist die Tradition des Gurus immer noch sehr verbreitet und die meisten Familien, speziell die Brahmanen, die haben ihren eigenen Familienguru. Also die ganze Sippe hat ihren eigenen spirituellen Lehrer, der ihnen Einweihung gibt in Mantra, in also eine spirituelle heilige Gebetsformel, die man wiederholen muss, der aber auch diese ganzen Rituale, die in den Familien gefeiert werden, wie nach der Geburt des Kindes die Namensgebung oder die Einweihung ins Gayatri-Mantra oder die erste Speisung, das wird eben alles im Zusammenhang mit dem Familienguru gemacht. Deswegen ist dieser Festtag in ganz Indien sehr, sehr verbreitet als ein sehr wichtiger, besonderer, heiliger Tag. Guru hat außerdem, dass es der spirituelle Lehrer ist, noch eine besondere Bedeutung. Und zwar sagt Swami, Gu bedeutet Dunkelheit und Ru ihre Beseitigung. Das heißt im Sanskrit wörtlich Gukaro Andhakarasya Rukaro Tanivarana. Gu ist die Finsternis und Ru ist die Beseitigung der Finsternis. Der Guru ist also jemand, der die Finsternis des Unwissens beseitigt. Daneben gibt es noch eine andere Bedeutung. Gukaro Gunatita, Rukaro Ruparahita. Gu heißt in dem Fall, dass die Eigenschaften übersteigende Gunatita und Ru heißt, welches keine Form hat. Das heißt also, derjenige ist ein Guru, der jenseits aller Eigenschaften und formlos ist, was im Grunde Gott selber ist. Aber auf diesen Aspekt gehe ich nochmal etwas später in Ruhe ein. Die andere Frage ist Purnima, Vollmondtag. Das ist jetzt vom Astrologischen her gesehen. Aber wie wir von Swami wissen, haben diese Sachen einfach, diese Bezeichnung noch eine sehr viel tiefer gehende Bedeutung. Und Swami sagt, dass wie bei Shivaratri, ein Neumond, wo Swami sagt, zwischen unserem Geist und dem Mond besteht ein enger Zusammenhang. Das gleiche gilt für Guru Purnima. Und Swami erklärt es, die Bedeutung von Purnima, Vollmond. Ich zitiere Swami aus einer Ansprache von 1997 an Guru Purnima. Was bedeutet Purnima? Es bedeutet Vollmond. Es ist das, was gefüllt, was erfüllt ist. Jetzt füge ich gerade hinzu, Purna heißt voll, erfüllt. Der Mond ist voll und es gibt eine sehr enge Verbindung zwischen dem Mond und dem Geist des Menschen. Ebenso wie der Mond voll ist, sollte der Geist vollkommen sein. Keine Spur von Makel, von Fehlern, Schmutz oder irgendeiner Art von schlechter Gewohnheit darf im Geist sein. Er muss heilig und rein sein. Ich zitiere noch aus einer anderen Ansprache von Swami, die er an Guru Purnima 1995 gehalten hat, wo Swami nochmal sehr, sehr klar erklärt, was die Bedeutung von Guru Purnima ist. Der Vollmond ist wie ein Geist voller Glückseligkeit. Mond und Geist sind eng miteinander verbunden. Guru Purnima steht für das geistige Bewusstsein, das voller Seligkeit, makellos, ohne Unwissenheit und Dunkelheit ist. Es geht nicht um einen weltlichen Guru. Der Guru ist in deinem Herzen.
Wie wird dieser Tag in Indien begangen?
Es ist ein Tag, an dem in den Ashram die spirituellen Aspiranten Einweihung in ein Mantra, in eine heilige Gebetsformel erhalten. Es wird eben früh aufgestanden, wenn ein heiliger Fluss da ist, ein heiliges Bad, wie es hier heißt, in dem Fluss genommen, bestimmte Gebete speziell, die dem Guru gewidmet sind, werden rezitiert. Oder auch wenn jemand den Stand des Sannyasins, des Mönches, annehmen möchte, dann geschieht das oft an diesem Tag in Ashrams, dass also formell der Guru dem spirituellen Schüler das ockerfarbene Gewand übergibt und er damit in diesen Stand des Sannyasins-Ordens aufgenommen wird. Zugleich beginnt an diesem Tag Guru Purnima für alle Sannyasins, also alle Mönche, die das ockerfarbene Gewand tragen, die Zeit von Chaturmasa, das ist die Zeit der 4 Monate, wo in Indien die Regenzeit ist. Und in dieser Zeit gehen die Sannyasins nicht auf Wanderschaft, sondern sie bleiben an einem Ort. Das kann ein Ashram sein, das kann aber auch sein, dass sie irgendwie eine Hütte irgendwo in eine verfallene nehmen oder auch, dass sie eingeladen werden, irgendwo die 4 Monate dort zu verbleiben. Lesen die heiligen Schriften, meditieren, legen oft bestimmte Gelübde ab, wie Fasten oder Schweigegelübde, weil dadurch, dass sie an einem Ort sind, können sie sich intensiv der spirituellen Disziplin an einem Ort widmen.
Das ist ein Tag, der bereits in den Veden erwähnt wird.
Ja, tatsächlich ist es so, dass der ursprüngliche Name dieses Festtags gar nicht Guru Purnima war, sondern Vyasa Purnima. Vyasa war der Weise, der die ganzen Veden klassifiziert hat, eingeteilt hat, für die Menschen zugänglicher gemacht hat, der die 18 großen heiligen Epen, die Puranas, verfasst hat und der auch die berühmtesten heiligen Schriften von, also eine der berühmtesten heiligen Schriften von Indien, das Srimad Bhagavatam, verfasst hat und das Mahabharata.
Sag nochmal den Namen.
Vyasa. Swami hat tatsächlich einen großen Teil einer Ansprache an Guru Purnima diesem weisen Vyasa gewidmet. Vielleicht zitiere ich einfach aus dieser Ansprache und lass Swami persönlich in seinen Worten sprechen. Ich zitiere aus einer Ansprache, die Swami Guru Purnima 1996 gehalten hat. Der heutige Tag heißt allgemein Guru Purnima. Es ist aber nicht die angemessene Bezeichnung. Einige Gelehrte, die Gurus waren, könnten diesen Tag Guru Purnima genannt haben, um ihre Schüler zu unterwerfen. Der richtige Name dieses Tages ist Vyasa Purnima. Es ist der Geburtstag von Vyasa, der die Veden ordnete und andere große Werke der indischen Kultur sammelte. An diesem Vollmondtag wurden alle Veden, vielleicht soll ich kurz nochmal erklären, was die Veden sind. Die Veden sind die ältesten, heiligen, überlieferten, göttlichen Worte, muss man fast sagen, weil die Veden sind eigentlich keine aufgeschriebenen Schriften, sondern die Veden sind aus dem Urklang, aus dem Äther von Weisen empfangen worden und sind dann mündlich von Weisen zu Weisen, von Guru zu Guru weitergegeben worden. Und erst eben viel später wurden diese Veden zusammengefasst, die unendlich sind. Swami sagt, die Veden sind Ananda, sie sind unendlich und in 4 Teile unterteilt. Und zwar in Rigveda, Yajurveda, Samaveda und Atharvaveda. Jetzt, ich zitiere wieder Swami, auch die 18 Puranas, das sind die heiligen Epen von Indien, wurden am Vollmondtag geschrieben. Daher heißt dieser Tag Vyasa Purnima. Allmählich trat Vyasa Purnima in den Hintergrund und Guru Purnima in den Vordergrund. Swami hat eben erklärt, dass die vielen einzelnen Veden, die nur schwer auszusprechen oder zu singen waren, wurden in die vier großen Veden zusammengefasst und der ganzen Welt übergeben. Und dann sagt Swami, das Herz dieses Vyasa, der die Veden in dieser Weise klassifiziert hatte, war an diesem Tag sehr heilig. Er war froh, dass er der Welt diese Mutter Veda geben konnte. Dieser Tag der Zufriedenheit, den er erlebte, ist Purnima.
Du hast eben Swami zitiert, dass es Gurus gibt, die ihre Schüler unterwerfen. Und du hast auch berichtet, dass es Familiengurus gibt. Kannst du dazu noch etwas mehr sagen?
Guru ist an und für sich ein klassischer Begriff, der den spirituellen Lehrer kennzeichnet. Und ich weiß nicht, ob jede Familie einen Guru hat. Ich glaube, das ist eher eine Tradition der Brahmanen. Und sonst gehen in dem Dorf, gibt es dann eben einen Priester, einen Pujari, der dann für die ganzen Dorfbewohner eben diese Rituale durchführt. Aber an und für sich ist diese Gurus, das sind dann Brahmanpriester gewesen, die eben von Generation zu Generation das Wissen weitergegeben haben und eben bestimmte Familiensippen auch über Generationen hinweg begleitet haben. Das ist so im weltlichen Bereich für die Familien. Ansonsten gibt es ja die spirituellen Lehrer, die die Ashrams leiten oder ihre eigenen Schüler haben. Und Guru Purnima wird so gefeiert, dass an diesem Tag eben die Lotusfüße des Gurus verehrt werden. Man steht früh auf, also in den Ashrams wird sehr früh aufgestanden, heilige Gebete rezitiert. Und es ist eben an diesem Guru Purnima Sitte, dem Guru ein Geschenk Dakshina zu überreichen, symbolisch Blumen, Früchte, Kokosnüsse, Wasser, eben aber auch Geld. Und jetzt ist es so, dass Swami sehr in seinen Reden sehr oft auf die Frage eingegangen ist, wer ist eigentlich ein Guru, und auch vor falschen Gurus gewarnt hat. Guru ist also traditionell jemand, der den Menschen auf den spirituellen Pfad leitet und den Weg hin zu Gott zur Verwirklichung aufzeigt und den Aspiranten auf diesem Weg führt. Das ist natürlich nur dann möglich, wenn der Guru selber wirklich erleuchtet ist, wirklich im Besitz des spirituellen Wissens ist, wirklich kein Ego mehr hat. Und Swami erklärt diesen Begriff des Gurus sehr eingehend in seinen Ansprachen zu Guru Purnima. Ich zitiere Swami: Wer ist Guru? Jemand ohne Unwissenheit ist der Guru. Göttlichkeit ist der Guru. Guru ist nicht jemand, der dich ein Mantra lehrt. Gott ist der Guru. Der Guru ist alles. Wenn du in dieser Weise die Einheit siehst, bist du frei von Unwissenheit. Guru ist der, der die Unwissenheit vertreibt. Diese heilige Bedeutung ist in Vergessenheit geraten, und die Menschen scharen sich ohne Unterscheidungsvermögen um jeden, der ein ockerfarbenes Gewand trägt. Solche Gurus wispern einem für ein Entgelt von 10 Rupien ein Mantra ins Ohr. Das ist nicht die Bedeutung von Guru. Verankere Gott in deinem Herzen. Du musst auf die Schwingung des Gewissens achten und ihr folgen. Von dort aus musst du zur Strahlung, das heißt zur höchsten Weisheit, gelangen. Weisheit ist die Form Gottes. Weisheit selbst ist ohne Form. Diese Weisheit ist nicht durch einen Text oder einen Lehrer zu gewinnen. Sie kommt aus dir selbst. Wir müssen jede Anstrengung unternehmen, diese einzigartige göttliche Weisheit zu gewinnen. Guru Purnima heißt, wir müssen unseren Geist mit Glückseligkeit füllen, indem wir ihn von schlechten Gedanken reinigen.
Hat Swami eigentlich etwas dazu gesagt, dass auch viele seiner Devotis, ich sag mal etwas respektlos, Ashram-Hopping betreiben?
Ja, Swami hat sehr, sehr eindeutig in einer ganzen Reihe von Ansprachen über die Bedeutung von One-Pointedness gesprochen. Das heißt, auf eines ausgerichtet zu sein, und hat verschiedene Male auch ganz klar gesagt, geht nicht von Guru zu Guru. Er hat sogar mal das Wort Guru-Shopping benutzt. Und er hat dazu das Beispiel gegeben, wenn man an einer Stelle nach Wasser gräbt, kommt man in die Tiefe und findet schließlich Wasser. Aber wenn man an vielen verschiedenen Stellen nur ein bisschen in die Tiefe geht, wird man nie Wasser finden und verwüstet das ganze Feld. Und das Feld ist symbolisch für das Herz. Ich zitiere jetzt aus einer Ansprache, die Swami, wann hat er sie gehalten? Ah ja, in seiner Ansprache an die Westler, April 1991, hat Swami wörtlich das Folgende gesagt: Such nicht verschiedene Arten spiritueller Lehrer, Guru, denn das wird euch verwirren. Wenn ihr Gott liebt, dann denkt immer an Gott. Diese indischen Gurus sind nicht gut. Alles, was sie wollen, ist euer Geld. Sie sind keine guten Führer. Sie sind nur Bettler und nicht etwas Höheres. Das ist ein Wortspiel von Swami Beggars Biggers. Traut ihnen nicht. Eine wahrhaft große Person wird Beziehungen von Herz zu Herz haben. Das ist Liebe. Aber ihr seid nicht in der Lage, diese Liebe zu erkennen. Wenn ihr hier und dorthin lauft, verliert ihr eure Hingabe. Bleibt an einem Ort, wählt einen Weg, einen Namen, eine Form. Swami zwingt euch nicht, dieses oder jenes zu tun. Es geschieht aus eurer Quelle, nicht aus Zwang. Swami spielt mit den Worten Source and Force. Das ist wahre Göttlichkeit. Ich will von euch nichts als Liebe, Liebe, Liebe. Reine Liebe ist das Wertvollste. Wenn ihr irgendeinen spirituellen Ort aufsucht und dort Geld verlangt wird, heißt das, dass der Platz nicht wirklich spirituell ist. Haltet euch deshalb nicht dort auf. Liebe um Liebe, das allein ist wahre Spiritualität. Wenn ihr diese Art Hingabe entwickelt, werdet ihr spirituellen Frieden besitzen. Also Swamis Aussage ist ganz klar, dass man an einem Platz sein soll, an einem Ort sein soll, einen Weg gehen soll. Ich kann dazu sogar eine Anekdote erzählen aus einem Interview, was ich mit Swami hatte. Und zwar war da ein Devote gewesen in diesem Interview, das war in Brindavan in Whitefield 1993. Und er hatte vor, nach Tirunmalai zu gehen, dem Ort, wo Ramana Maharshi gelebt hat. Und hat Swami in diesem Interview gefragt. Und das Interessante war, ich hatte zu demselben Zeitpunkt auch überlegt, dorthin zu reisen. Und dieser Devote hat zu Swami gesagt: Swami, ich möchte nach Tirunmalai reisen. Und dann hat Swami gesagt: Warum? Ramana Maharshi ist tot, der Ashram ist leer. Und dann hat Swami die Hand auf seine Brust gelegt, auf seine eigene Brust und hat gesagt, everything is here, alles ist hier, geh nirgendwo hin. Das heißt nicht, dass Swami diese spirituellen Meister nicht ehrt. Swami hat tatsächlich über Ramana Maharshi sehr, sehr wertschätzend eine Ansprache gesprochen. Aber worum es geht, ist eben, dass wir an einem Weg festhalten, weil ist der Weg doch je nach Ashram und je nach Guru verschieden. Und ich kann dazu noch was erzählen. Ich bin jemand, der normalerweise nicht gerne weitergibt, was zweiter Hand erzählt wird. Aber ich habe in dem Fall eine Aussage von einer ehemaligen Anantapur-Studentin von Swami, und die hat mit einem Studenten von Swami gesprochen, der über sein Gespräch mit Swami, was er diesbezüglich mal hatte, ihr das persönlich erzählt hatte. Also es ist, wie gesagt, es ist zweiter Hand. Aber die Aussage ist so wichtig, dass ich jetzt doch erzähle. Und zwar ist dieser Student, die haben ja Sommerferien im April, Mai. Am 31. März endet hier das Schuljahr und fängt am 1. Juni wieder an. Und Swami hat ihn gefragt, was er in den Ferien gemacht hat. Und hat er ganz ehrlich gesagt, dass er verreist war. Und Swami sagte, wohin bist du gereist? Und dann hat er ganz ehrlich gesagt, ich bin in einen anderen Ashram gegangen. Ich bin nach Pondicherry gegangen. Und dann hat Swami gefragt, wie hat es dir gefallen dort? Und dann hat er ehrlich gesagt, Swami, mir hat es sehr gut gefallen. Es war sehr ruhig und sehr still und die Leute meditieren dort viel. Und er hat noch hinzugefügt, ganz anders als hier. Wir wissen ja, wie unruhig dieser Ashram ist. Dann hat Swami gesagt, ja, dort ist es ruhig und die Leute meditieren. Aber was ich hier mache, ich weiß um das Vorleben und die künftigen Leben von jedem. Ich bin, also das hat jetzt in dem Zusammenhang nicht gesagt, das sage ich jetzt. Also Swami hat eben auf seine Allwissenheit Bezug genommen, hat gesagt, was ich hier mache ist, ich sehe, welches Karma die Menschen noch durchzugehen haben. Und ich kreiere hier Situationen, wo diese Sachen aufgelöst werden können. Und alles, was unterschwellig im jeweiligen Geist vorhanden ist, bringe ich nach oben, um es rauszureinigen. Wenn diese Sachen nicht gereinigt sind, kann es zwar sein, dass man ein ruhiges Leben führt und meditiert, aber dann wiederkommen muss, wieder inkarnieren muss, um diese Sachen aufzuarbeiten. Und was ich hier mache, ist, dass ich diese Sachen zum Vorschein bringe, damit sie aufgearbeitet werden. Und das war, als ich das gehört habe, das hat mir persönlich auch sehr geholfen, weil wir alle sind ja so ein bisschen unglücklich über die Unruhe, die oft ist auf dem Darshan-Platz im Ashram. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Erklärung von Swami dazu. Und das andere ist, dass ein ruhiger Geisteszustand, der davon abhängt, dass man in der vollkommenen Stille ist, in stiller Umgebung, ist ja nicht die Wahrheit, sondern wir müssen ja den Gleichmut und den Frieden in jeder Situation bewahren. Und das ist dann der Grund, warum wir dann am Darshan-Platz sitzen und jemand streckt uns seinen Fuß in den Rücken und wir werden ärgerlich. Oder ich meine, das sieht man ja manchmal, die Leute sitzen da und meditieren und scheinen Frieden zu sein. Und wenn man sie aus Versehen anstößt, dann werden sie wütend und sagen, stör mich nicht. Das heißt, dass der wirkliche Friede nicht erreicht ist, sondern eben abhängig ist von äußeren Umständen. Und ich denke, auch das ist richtig. Auf eine gewisse Weise sagt Swami ja auch, wählt euch einen stillen Platz, besinnt euch auf mich, um das Göttliche in uns zu stärken. Aber was man natürlich hier im Ashram macht, ist, er überprüft, wie weit es mit unserem Gleichmut wirklich ist und wie weit wir wirklich im Frieden sind. Weil solange unser Friede abhängig davon ist, dass wir eine friedliche Umgebung haben, ist es ein Friede, der sehr, sehr schnell erschüttert werden kann. Und deswegen sagt Swami, test is my taste. Das ist dann seine Guru-Funktion. Swami ist das Göttliche, das in allem gegenwärtig ist. Aber als Guru sagt er, test is my taste. Ich liebe es, euch zu testen und zu gucken, wie weit ihr wirklich gekommen seid. Und nur wenn ihr einen Test, eine Prüfung besteht, könnt ihr in die nächste Klasse aufsteigen. Und wir kennen ja alle diese Tests hier. Dann sitzen wir genau neben demjenigen, dem Menschen, den wir überhaupt nicht leiden mögen. Und dann, wie soll man das dann umsetzen oder deren Schwierigkeiten gibt? Und dann sagt Swami, liebt jeden, liebt eure Feinde. Und was ich erlebe in diesem Ashram ist, dass wir täglich Situationen bekommen oder wo wir Toleranz üben können. Hier ist eine Vielfalt von Menschen, von allen Entwicklungsstufen, von allen Altersstufen, von allen Schichten, von überall her. Und in einer so heterogenen Gemeinschaft zusammenzusetzen mit demselben Ziel ist in sich ja schon ein Wunder. Und dass diese Menschen alle dann doch irgendwo miteinander zurechtkommen und dann diese verschiedenen Sitten, diese verschiedenen Einstellungen, die Inder, die Westler, und trotzdem kommen alle unter diesem einen Ziel zusammen. Und diese Verschiedenheit der Menschen, die hierher kommen, ist natürlich eine große Herausforderung, wirklich zu schauen, wie weit sind wir tolerant, wie weit sind wir in der Liebe, wie weit können wir in jedem das Göttliche sehen, wie weit können wir jeden akzeptieren. Und das sind ja die Herausforderungen, die wir hier täglich haben. Und das ist eben der Weg, wo Swami wirklich testet, wo steht ihr eigentlich? In dieser Menschenmenge zu setzen und da mit Gott verbunden zu bleiben und sich nicht erschüttern zu lassen und diese Situation, die wir täglich begehen, und das ist man ja auch viel Unfreundlichkeit hier erlebt. Und auch da hat Swami manchmal gesagt, einerseits hat Swami auch kritisiert, dass er sagte im Ashram hier, ihr Verantwortlichen, ihr seid oft unfreundlich und seid nicht liebevoll mit den Menschen. Andererseits hat Swami aber auch in einer Ansprache gesagt, schaut die alten Weisen an, die Ameisenhügel wuchsen über ihnen, sie waren von Schlangen umgeben und sie waren im Frieden. Und ihr, wenn einer nur ein unfreundliches Wort zu euch sagt, seid ihr total verstört für den Rest eures Lebens und schaut diesen Menschen nie wieder an. Und das hat Swami persönlich gesagt. Das heißt, es ist hier einfach auch ein Übungsfeld, um über diese Sachen hinauszuwachsen, dass wir so leicht verstört werden und um wirklich zu schauen, wann sind wir im Gleichmut.
Swami warnt somit auf die Suche zu gehen nach einem ruhigen, friedlichen Ashram?
Ja, das eine ist, dass Swami eindeutig vor falschen Gurus warnt. Und ich zitiere jetzt aus einer Guru Purnima Ansprache von 1998. Heute im Kali-Zeitalter, dem gegenwärtigen dunklen, finsteren, eisernen Zeitalter, hat Spiritualität auch eine geschäftliche Form angenommen. Wenn Spiritualität mit Geschäft zu tun hat, ist es keine Spiritualität mehr. In der Spiritualität darf es keinen Platz für Geschäft geben. Die heutigen Gurus sind übervoll von Eigenschaften aller Art. Die Schüler scheinen besser zu sein als ihre Meister. Die Schüler bringen Opfer, während die Meister Schätze einbringen. Unter diesen Umständen ist schwer zu sagen, wer die Gurus sind und wer die Schüler. Es ist ein Zeichen von Unwissenheit, nicht qualifizierten Lehrern zu folgen und Botschaften von ihnen zu erbitten. Wenn sie doch selbst in Bindungen verstrickt sind, wie sollen sie euch dann von den euren befreien? Wie kann jemand, der selbst voller Täuschungen steckt, euch von euren Täuschungen befreien? Und dann sagt Swami wieder, die höchste Lösung dafür liegt darin, geht nicht auf die Suche nach einem Guru, werdet stark in eurem Glauben an das innewohnende höchste Selbst, den Atman. Bemüht euch, die Überzeugung in euch wachsen zu lassen, ich bin das höchste Selbst, der Atman. Wenn ihr diese Wahrheit erfasst habt, wird alles andere entbehrlich. Und Swami geht in einer weiteren Ansprache, in einer ein bisschen anderen Weise nochmal auf dieses Thema ein, wer ist ein Guru, wer ist ein falscher Guru, wer ist der wahre Guru. Swami sagt, wer ist ein Guru, ein spiritueller Lehrer? Die heutigen Gurus sind keine wahren spirituellen Lehrer. Sie flüstern einem ein Mantra ins Ohr und strecken zugleich ihre Hand nach Geld aus. Solche Leute verdienen nicht die Bezeichnung Guru. Der wahre Guru ist ohne Eigenschaften und ohne Form. Jetzt sagt Swami, ein spiritueller Lehrer oder Meister ist notwendig, um diese formlose und eigenschaftslose Göttlichkeit zu erkennen. Aber dann sagt Swami weiter, da es schwierig ist, solche Gurus zu finden, müssen wir Gott selbst als unseren Guru betrachten. Deshalb sagten in jenen Tagen die Veden, die heiligen Schriften, die Epen und Shankaracharya. Und jetzt zitiert Swami ein Sanskrit-Vers, der eigentlich als der Vers gilt, der Guru-Sloka, der der Verehrung des Gurus gewidmet ist. Dieser berühmte Guru-Sloka heißt Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Und das heißt, der Guru ist Brahma, das ist der Schöpfergott. Der Guru ist Vishnu, das ist Gott als Erhalter. Der Guru ist Maheshwara, das ist Gott als Shiva, der Auflöser. Der Guru ist wahrhaft das höchste Göttliche. Vor diesem Guru verneige ich mich. Jetzt erklärt Swami diesen Spruch. Wer ist ein Guru? Der gerade erwähnte Vers behauptet, ein Guru ist wahrhaft Brahma, der Schöpfergott, Vishnu, der Erhalter und Maheshwara, der Zerstörer und Auflöser. Dies sind die verschiedenen Facetten Gottes. Und demzufolge bedeutet Guru wahrhaft Gott. Purnima, Vollmond, ist der Tag, an dem der makellos reine und fleckenlose Mond sein kühles, stetiges Licht auf die Welt ausstrahlt. Was immer mit reinem Herzen gesagt oder gelehrt wird, ist Gottes eigenes Wort. Die Menschen feiern Guru Purnima als einen Guru-Puja-Tag, der Tag, an dem sie ihren Guru anbeten und ihm etwas Geld oder Geschenke darbringen, im Austausch für irgendein Mantra oder andere heilige Worte, die er ihnen beibringt. Tatsächlich ist das eigene Herz der eigene Guru. Was immer aus der Tiefe des eigenen Herzens kommt, ist die wirkliche Lehre des Gurus.
Akandamandalakaram Vyaptamena characharam Tatpadam darshitam yena तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्रीसाई देव।
Wenn man jetzt also ein bisschen reflektiert, was Swami alles gesagt hat über die Bedeutung Guru, dann sieht man, dass Swami zwar einerseits sagt, der Guru ist der, der einen zu Gott bringt, andererseits aber auch darauf hinweist, dass es so wenige wirkliche Gurus wirklich gibt und letztlich Gott unser Guru ist. Und jetzt ist die Frage, wo ist Gott? Swami sagt in derselben Rede von 1996, keiner hat je Brahma, Vishnu oder Maheshwara mit seinen eigenen Augen gesehen. Und dann sagt Swami, dass diese Aspekte aber in unserem eigenen Herzen vorhanden sind. Und dann sagt Swami folgerichtig, wer ist dann also unser Guru? Du bist dein eigener Guru. In dem Augenblick, in dem das Geheimnis erkannt wird, in diesem Augenblick ist das eigene Bewusstsein der Guru. Es gibt keinen anderen Guru. Was heißt Guru Dakshina, das Geschenk für den Guru? Guru Dakshina bedeutet die Erkenntnis, dass du selbst dein Guru bist. Du bist dein eigener Guru. Du bist dein Brahman. In dir ist alle Kraft. Alles ist in dir. Und Swami sagte in derselben Rede, vielleicht denkt ihr, könnten wir doch die Kraft haben, die Swami hat. Folgt mir, ich gebe euch die Kraft. Ihr werdet sicher die Kraft haben. Auch in euch ist diese Kraft. Aber ihr folgt ihr nicht. Ihr wollt die Glückseligkeit. Wenn ihr wahrhaft folgt, dann ist die Glückseligkeit immer bei euch. Sie ist überall. Vorne, hinten, unten, nebenan, überall. Das heißt, dass Swami, wie in vielen anderen Ansprachen auch, sagt, wir sind selber Gott. Aber zugleich sagt er eben, das ist die Bedeutung von Purnima, Vollmond, dass erst wenn unser Herz völlig rein ist, voller Licht ist, erleuchtet, das ist der Zustand, in dem wir wirklich sagen können, wir sind Gott. Und es braucht eben ein reines Herz, um aus der Tiefe des Herzens die göttliche Stimme zu hören und Gott zu folgen. Oder wie er jetzt auch sagt, dass wir alle seine Kraft haben können, aber die Voraussetzung ist, dass wir seinen Lehren folgen. Jetzt möchte ich noch einen besonderen Aspekt von Guru Purnima hervorheben, und zwar einfach deswegen, weil dieser Aspekt hier sehr oft gefeiert wurde. Es ist ja in der Tradition, in der spirituellen, dass man die Füße des Gurus verehrt. Und seit uralten Zeiten gibt es diesen Brauch, symbolisch Padukas, die Sandalen des Gurus, zu verehren, rituell zu verehren. Und das hat ja auch hier im Ashram eine große Bedeutung gehabt in Form der Paduka-Feste, die hier viele, viele Male gefeiert wurden. Und diese Tradition ist sehr, sehr alt, die Sandalen des Gurus zu verehren. Und ein Beispiel kennen wir aus Ramas Zeiten, als Rama ins Exil ging und dann Bharata sich geweigert hatte, die Herrschaft anstelle von Rama zu übernehmen, aber dann von Rama sich die Padukas hat geben lassen und diese Padukas auf den Thron gesetzt hat und dann praktisch stellvertretend für Rama die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Aber tatsächlich haben die Sandalen von Rama waren praktisch als Symbol für die Herrschaft Ramas genommen worden. Und im Rahmen dieser Feste hat Swami einige Ansprachen gehalten. Ich lese es einfach vor, was Swami darüber gesagt hat. Das ist aus der Rede vom Paduka-Fest 1996. Um Gutes zu tun, unterziehen wir uns vielen spirituellen Übungen. Das Einsetzen der Padukas ist zum Beispiel eine solche Übung. Das Aufstellen der göttlichen Sandalen ist keine neuzeitliche Erfindung, keine neue Methode. Seit dem Krita-Yuga, dem ersten Weltzeitalter, haben die Rishis, die Seher und Weisen, dies praktiziert und sich daran erfreut und diese Erfahrung an die Welt weitergegeben. Sie nahmen Zuflucht zu den Lotusfüßen des Herrn, und das gab ihnen die Entschlusskraft, ihre asketischen Übungen erfolgreich durchzuführen. Von alters her gibt es in Bharat die Methode, die Füße Gottes auf verschiedene Arten zu verehren, in der Form von Pada-Seva, Dienst an den Lotusfüßen, Pada-Puja, zeremonielle Verehrung der Füße, und Pada-Pratishta, Aufstellen der Füße bzw. der Fußabdrücke auf Sandalen oder einem Tuch als Symbol Gottes zur zeremoniellen Verehrung. Seit undenklichen Zeiten hat Indien über Generationen hinweg bis in die heutige Zeit der ganzen Welt dieses Prinzip spirituellen Reichtums vorgelebt. Und Swami sagt in dieser Rede zum Paduka-Fest, 3. Oktober 1996, durch Hingabe an Gottes Füße, durch gemeinsamen Gottesdienst und individuelle Verehrung der Füße wollt ihr Gott erreichen. Ihr müsst ganz fest darauf vertrauen, dass Gott bei euch ist, wenn ihr die Padukas bei euch habt. Wenn ihr hierher kommt in den Tempel, lasst ihr eure Schuhe draußen. Ihr und eure Sandalen, das ist zweierlei. Mit den Sandalen Gottes verhält es sich anders. Niemals und nirgendwo könnt ihr eine Trennung machen zwischen ihm und den Padukas. Wenn ihr die Padukas in eurem Zimmer aufstellt, habt ihr Gott in diesem Zimmer. Und dann sagt Swami in derselben Rede, was auch immer über die Padukas gesagt werden mag, was auch geschehen mag, lasst euch absolut nicht davon beeinflussen. Habt den Glauben an diese Präsenz Gottes. Aber dann sagt Swami in derselben Ansprache, das kennen wir von Swami, die Ebene des Rituals und dann, was die innere Lehre davon ist. Und dann sagt Swami, dies hat jedoch alles mit äußerlichen Verbindungen und Beziehungen zu tun. Was ist echte, wirkliche Verbindung? Die wahre Anwendung liegt darin, die Padukas im Herzen zu tragen. Für den Anfang mögen wir diese äußerliche Verehrung praktizieren. Enden müssen wir aber auf der rein geistigen Ebene von Atman. So wie die Schüler von einer Klasse immer in die nächsthöhere versetzt werden, müssen auch wir Stufe um Stufe voranschreiten. Das heißt also, dass Swami sagt, dass diese äußere Verehrung der Padukas ein Schritt auf dem Weg ist, aber letztlich geht es darum, dass wir Gott und Gottes Füße in unserem Herzen tragen und die Allgegenwart Gottes erkennen müssen. Und wie wir alle wissen, Swami ist Avatar, Purna Avatar, die Verehrung des Göttlichen. Und nachdem die Füße des Gurus und Gottes als so heilig gelten, sind ja alle Devotees immer sehr, sehr begierig danach gewesen, Swamis Füße zu berühren. Das ist einerseits ein Ausdruck der Verehrung, aber andererseits ist es auch so, dass die Energie von Gott und dem spirituellen Lehrer über die Füße, in den der Padnamaskar nimmt, also die Füße berührt, übergeht. Und Swami sagt, es ist wie wenn der positive und der negative Pol zusammenkommen. Aber es gab ja ein Jahr, in dem Swami, übrigens in der Guru Purnima Ansprache, über dieses Nehmen von Padmanabhaskara dazu was gesagt hat und in dem er gesagt hat, dass er kein Padmanabhaskara mehr geben wird. Swami hat das auch viele Jahre lang so gehalten, dass in der Öffentlichkeit niemand seine Füße berühren dürfte.
Hat Swami dazu irgendeine Erklärung gegeben, warum er das nicht mehr erlaubt hat?
Ja, Swami ist eingehend darauf eingegangen, auf den Hintergrund davon. Und vielleicht lasse ich jetzt einfach wieder Swami selber sprechen. Das ist aus der Guru Purnima Ansprache 2001. Ich möchte euch noch etwas anderes sagen. Was ich euch jetzt mitteilen werde, schmerzt euch vielleicht. Dieselbe eine Göttlichkeit ist in allen. Gott wohnt allen Wesen inne. Auf der Grundlage dieser Wahrheit habe ich beschlossen, von heute an niemandem mehr Padmanabhaskara zu geben. Warum? Weil du und ich eins sind. Tut innerlich Namaskar. Von heute an habe ich diesen Beschluss gefasst. Ihr braucht bei niemandem Namaskar zu nehmen. Ihr könnt die Füße eurer Eltern berühren, weil sie und sogar ihr nicht diese Wahrheit kennen. Weil ich die Wahrheit kenne, muss ich ihr folgen. In dir, mir und jedem ist dasselbe göttliche Selbst. Deshalb braucht niemand irgendjemandes Füße zu berühren. Wenn ihr es dennoch tun wollt, tut es im Geiste. Faltet eure Hände, indem ihr jeweils die fünf Finger und die Handflächen aneinander legt und sagt, Swami, ich bringe dir meine 10 Sinne dar. Tut mit diesem Empfinden Namaskar. Ihr braucht dafür nicht meine Füße zu berühren. Erkennt die Wahrheit und verhaltet euch entsprechend. Wenn ihr so empfindet, wird sich die Göttlichkeit in euch manifestieren. Und jetzt sagt Sami noch einen anderen Aspekt, warum er damit aufgehört hat. Es bringt noch andere Vorteile mit sich. Wenn ich jemandem Padmanabhaskar gebe, denken andere, er bekam es, ich aber nicht. Eifersucht und Abneigung entstehen. Ich höre auch deshalb mit Padmanabhaskar auf, um diese Gefühle der Eifersucht zu vermindern. Wo immer ihr seid, tut es im Herzen. Das macht mich glücklich. Vermindert diese engstirnigen, dummen Gefühle. Kontrolliert eure Sinne. Beherrscht diese Gefühle des Zorns, des Hasses, der Eifersucht. Swamis Füße zu berühren, um ihn zu preisen, ist nicht gut. Es sind äußerliche Handlungen. Entwickelt von diesem Guru Purnima-Tag an heilige Empfindungen, werdet heilig und erreicht den höchsten Frieden. Bleibt in der göttlichen Glückseligkeit. Wenn ihr diese Glückseligkeit erst einmal erfahrt, ein kleines Beispiel, wenn ein kleines Stück Holz mit Feuer in Berührung kommt, wird es zu Feuer. In derselben Weise dringt, wenn ihr Swami geistig nahe seid, dieses geistige Prinzip in euch ein und auch ihr werdet göttlich. Euer Geist wird erleuchtet und vertreibt die Dunkelheit in euch. Die Glückseligkeit in euch wird strahlend scheinen.
Seit einiger Zeit ist es hier einigen auserwählten Devotis wieder gestattet, Swamis Füße zu berühren. Hat er dazu was gesagt?
Also Swami hat dazu natürlich nichts gesagt. Ich vermute einfach, weil Swami weiß, dass wir in gewisser Weise lernunfähig sind und einfach immer noch nicht fähig sind, diese Einheit zu verwirklichen, dass er dann als äußere Geste, um die Menschen glücklich zu machen, dann eben doch dieses Geschenk gelegentlich einfach gibt. Ich denke einfach, Swami weiß unsere Sehnsucht. Aber auch jetzt sehen wir, dass Swami wieder im Auto kommt und er erspart uns das Lernen nicht. Swami gibt uns ja immer und das wieder auf der Ebene der Dualität und es macht ihm auch Freude, uns zu geben und uns dadurch glücklich zu machen. Und parallel gibt er aber immer wieder auch die Lehre, das ist es nicht. Schaut nach innen, ihr müsst lernen, ihr müsst weiterkommen, ihr müsst die Einheit verwirklichen. Und Swami hat das in einer anderen Ansprache zu Guru Purnima ist er nochmal sehr drauf eingegangen. Also Swami zitiert wieder diesen Spruch, ich verneige mich vor dem Guru, der Brahma, Vishnu und Maheshwara selbst und der wahrhaft das höchste Göttliche ist. Und dann sagt Swami weiter, der Guru ist mein Alles. Er ist Vishnu, er ist Shiva, er ist Brahma, er ist alles. Alles in dieser Welt ist eine Manifestation der Göttlichkeit. All dies ist wahrhaft Gott. Und Swami sagt, alle sind Verkörperung Brahmas, alle sind Verkörperung Vishnus. Tatsächlich ist alles Sichtbare nichts anderes als Gottes kosmische Form. So viele Köpfe. Auf dieser Grundlage verkünden die Veden, mit Tausenden von Köpfen, Füßen und Augen durchdringt die Göttlichkeit alles. Es bedeutet, dass all die Hände, Füße und Augen, die wir in der Welt sehen, Gott gehören. Als diese vedische Aussage mit Tausenden von Köpfen gemacht wurde, betrug die Weltbevölkerung nur ein paar Tausend, wohingegen sie jetzt Milliarden umfasst. In jenen Tagen sahen die Menschen jeden als göttlich an. Vor wem auch immer sie sich verneigten, sie empfanden, dass sie es vor Gott selbst taten. Gott wohnt allen Wesen inne. Vor wem auch immer man sich verneigt, es erreicht Gott. Weshalb? Weil Gott in allen Wesen anwesend ist. Das gesamte Universum ist Gottes Form. Jetzt möchte ich noch einen Hinweis zu Guru Purnima geben. Und zwar ist es so, dass es eine Inkarnation, eine göttliche Inkarnation gibt namens Dattatreya. Und diese Inkarnation, Dattatreya, wird als der Guru der Gurus, als der spirituelle Lehrer aller spirituellen Lehrer verehrt. Und das Besondere an diesem Dattatreya ist, dass er die Natur selber als seinen Guru betrachtete und alle seine Lektionen aus der Natur bezog. So hat er zum Beispiel von der Erde Geduld und Ausdauer gelernt, die Erde, die uns alle trägt und all unsere Taten aushält. Von den früchtetragenden Bäumen hat er das Prinzip des Selbstopfers, der Selbstaufopferung gelernt. Von den Planeten und den Jahreszeiten hat er Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit gelernt. Und so ist es so, dass Dattatreya 24 Gurus hatte und diese Gurus waren Erde, waren die Planeten, waren Bäume, waren bestimmte Tiere. Und das entspricht eben dem, was Swami eben auch sagt, in allem ist das Göttliche und letztlich ist alles unser Lehrmeister. Swami hat ja an Guru Purnima regelmäßig eine Ansprache wenigstens gehalten, oft war auch eine Konferenz mehrere Ansprachen gehalten. Und ich habe aus vielen Ansprachen schon zitiert, was Swami über Guru Purnima gesagt hat. Aber es gibt einige Ansprachen Swamis, die einfach allumfassend sind, transzendent sind, die speziell diesen Advaita-Aspekt umfassen. Und an Guru Purnima hat Swami eine Ansprache gehalten, wo er fast ausschließlich über das Göttliche spricht und die göttliche Energie. Ich zitiere aus der Guru Purnima-Ansprache von 1997. Die ganze Welt ist nichts anderes als Gottes Gestalt. All dies ist Brahman. Gott ist in jedem Atom und in jedem mächtigen Wesen. Die Berge, die wir dort sehen, die Bäume, durch die der Wind geht, die Würmer, die sich im Boden regen, die Speise, die wir zu uns nehmen, das Trinkwasser, die Atemluft, die Vögel am Himmel, alles, jedes einzelne Ding, ist nichts anderes als die Verkörperung Gottes. Alle Sterne sind Brahman, die Sonne ist Brahman, nehmt den Mond, Wasser ist Brahman, sprich vom Himmel, auch er ist Brahman, Vaikunta, das Paradies von Vishnu, ist auch Brahman, die Mutter ist Brahman, der Vater ist ebenfalls Brahman, Glück und Reichtum ist Brahman, Befreiung ist Brahman, Leben ist Brahman, das individuelle Ich ist Brahman, der Schöpfungsakt ist Brahman, die Erhaltung der Schöpfung ist Brahman, die Zerstörung und Vernichtung der Schöpfung ist Brahman. Die Hausfrau ist Brahman. Alle Zeit ist Brahman. Der Körper ist Brahman. Die ganze Natur ist Brahman. Unsere Liebe ist Brahman. Alles, auch das Unbeseelte, ist Brahman. Auch diese Versammlung ist Brahman. Dieser Sei, der die Wahrheit verkündet, ist Brahman. Mit Brahman ist Gott gemeint. Man könnte also genauso das sagen. Die Welt ist Gott. Die Hausfrau ist Gott. Die Mutter ist Gott. Oder göttlich. Und dann spricht Swami in dieser Rede weiter auf folgende Weise und erklärt die Energie, die hinter allem steht. Ich zitiere: In dieser sich in Bewegung befindenden Welt gibt es eine Energie, die alles durchdringt. Alles, was wir tun und sehen, alles ist von Shakti, von Energie durchdrängt. An einem Tag erscheint uns etwas als ein materieller Gegenstand. Am nächsten Tag sehen wir es als ein individuelles Selbst. Am Ende verwandeln sich das individuelle Selbst und der materielle Gegenstand in Energie. Doch die modernen Wissenschaftler setzen einen Stempel auf. Dies ist Wissenschaft und dies ist feste Materie. Aber in dieser veränderlichen Welt gibt es nichts, was man feste Materie nennen könnte. Alles ist Shakti, vibrierende Energie. In dem Augenblick, da ihr etwas seht, mag es feste Materie sein. Gleich darauf, ein wenig später, hat es sich in Shakti verwandelt. In dem Augenblick, da ihr etwas seht, mag etwas ein individuelles Selbst, Jivi, sein. Aber auch dieses individuelle Selbst wird sich in Shakti, in Energie umwandeln. Darum ist dieser ganze sich in Bewegung befindende Kosmos, der aus verschiedenen, vielfältigen Namen und Formen besteht, von Energie durchdrängt. Was bedeutet Shakti? Shakti ist nicht das, was mit den Augen gesehen wird. Es ist nicht das, was mit dem Ohr gehört wird. Es ist nicht das, was mit dem Geist gedacht wird. Es ist nicht das, was das Herz erfreut. Shakti ist nur Shakti. Das heißt, es ist wahrhaftige Göttlichkeit. Für jedes Ding gibt es eine Basis. Im Menschen gibt es elektrische Energie. Dieselbe Elektrizität ist im ganzen sich in Bewegung befindenden Kosmos vorhanden. Im Menschen ist Lichtenergie, Leuchtkraft. Dieselbe Lichtenergie ist im Kosmos vorhanden. Im Menschen gibt es Radiostrahlung. Dieselbe Radioenergie ist im Kosmos vorhanden. Im Menschen gibt es Röntgenstrahlenenergie. Dieselbe Energie ist auch in der ganzen bewegten Welt vorhanden. Für all diese Formen von Energie muss es eine Basis geben. Denn alles und jedes hat notwendigerweise eine Basis, eine Grundlage. Wenn dieser Becher auf dem Tisch steht, muss der Tisch seine Basis oder sein tragender Boden sein. Wenn der Tisch stehen soll, muss er den Boden, die Erde, als tragende Basis haben. So trägt eines das andere. Und so ist Gott, das Göttliche, der eine, einzige tragende Grund oder der letzte Ankerboden für die ganze Skala von Energieformen. Und Swami spricht in dieser Ansprache auch über die Einheit mit Gott. Wie können wir mit Gott eins werden? Swami sagt, ich zitiere: Die meisten denken so, wir müssen mit Gott eins werden. Wir sollten Gott nahe sein. Unser Ziel ist der Zustand der Befreiung, Moksha. Wir wollen das, was man Befreiung nennt. Wie wird das vor sich gehen? Das müssen wir gründlich erforschen. Gott besitzt keine Form. Gott ist voll und ganz Energie. Gott ist voll und ganz Licht. Wie kann es euch möglich sein, dieses Göttliche zu erlangen, das mit solchen Kräften verbunden ist? Dem Wasser ist es möglich, mit Wasser eins zu werden. Der Luft ist es möglich, sich mit Luft zu vermischen. Dem Feuer ist es möglich, mit Feuer eins zu werden. Der Erde ist es möglich, mit Erde eins zu werden. Das Göttliche ist ohne Form. Wenn wir meinen, wir müssten Gott erreichen, dann müssen auch wir formlos werden. Mit anderen Worten, was bedeutet formlos? Die Bindung an den Körper muss vergessen werden. Das ist es, was mit Dhyana oder Meditation gemeint ist. Nur so können wir eins werden mit Gott, der ohne Form ist. Auf diese Weise müssen wir jenes verstehen, mit dem wir eins werden wollen. Wir müssen seine Form selbst annehmen, sich aber stattdessen mit Anhaftung an den Körper zu füllen und voller Anhaftung zu einem Gott zu beten, wird nichts fruchten. Gott ist ohne Form. Wie könnt ihr durch eure Form das formlose Wesen erreichen? Ihr müsst auch formlos werden. Um formlos zu werden, muss der Mensch sein Verhaftetsein an den Körper aufgeben. Und wir haben ja zuvor schon davon gesprochen, dass Swami sagt, dass Gott der einzige Guru ist. Und Swami geht unter einem anderen Aspekt auch in dieser Ansprache darauf ein. Ich zitiere Swami: Vergesst Gott niemals, was immer kommen mag. Vergesst Gott niemals, legt seinen Namen niemals beiseite. Wenn wir die Praxis einer solchen Grundhaltung erworben haben, was könnte eine wirkungsvollere Meditation sein als diese? Was immer ihr tun mögt, es wird dann nichts als göttliche Meditation sein. Wo sonst könntet ihr diese Glückseligkeit finden? Welch eine Glückseligkeit, wenn euch gesagt wird, Gott ist in deinem Herzen. Wo ist Gottes Residenz? Sie ist nicht irgendwo da draußen. Die Residenz ist das Herz. Und das ist dieser Aspekt, wo Swami sagt, der erklärt, wie es kommt, dass dann Gott der eigene Guru ist. Wenn das eigene Herz erfüllt ist voller Göttlichkeit, wird automatisch alles, was wir tun, das richtige Göttliche sein. Es wird nichts Falsches sein, es wird keine Sünde sein, weil keine Trennung da ist vom Göttlichen. Und wir werden nichts Falsches tun und Gott wird unser eigener Guru. Und dann sagt Swami, gibt zum Ende einer seiner Ansprachen an Guru Purnima folgende Botschaft. Es ist nicht genug, Gott zu preisen. Ihr müsst ihn lieben, aber seid nicht nur Gottliebende, werdet zur Liebe selbst. Bhagavan, Sai Baba, spricht euch als Verkörperung der Liebe an. Jeder ist Liebe. Die Liebe eines Liebenden ist eng, aber die universale Liebe ist vollkommen und weit. Füllt eure Herzen mit Liebe. Das ist die wahre Bedeutung von Guru Purnima. Das hat Swami 1995 gesagt. Und 2002 hat Swami seine Guru Purnima-Ansprache mit den folgenden Worten beendet. An diesem segensreichen Festtag Guru Purnima ist Liebe die wertvollste Gabe, die ich euch gebe. Das ist mein kostbarstes Geschenk an euch. Welch andere Gaben ich euch auch schenke, ohne Liebe werden sie nutzlos sein. Meine Liebe ist rein, heilig und sehr kostbar. Entfaltet auch ihr diese Liebe.
Thank you.
Damit geht unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Mein Dank gilt Susanne Böhnke, die wieder einmal ihr umfangreiches Wissen der indischen Kultur mit uns geteilt hat. Hinweisen möchte ich Sie noch auf unseren Radio-Newsletter, der jeden Freitag erscheint und der Sie über die Sendung am darauffolgenden Sonntag informiert. Sie können ihn über unsere Website www.radiosai.de bestellen oder, wenn Sie uns schreiben mögen, info@radiosai.de, info@radiosai.de. Für heute verabschiedet sich im Namen Ihres Radioteams Evelyn Seliger.